Waldorfschulen so harmlos wie ihr Image? Seit Jahren wächst die Zahl freier und privater Bildungseinrichtungen in Deutschland. Die Waldorfschulen etwa, die sich an der Menschenkunde des Anthroposophen Rudolf Steiner orientieren, sind beliebter denn je. Doch welche Weltsicht verbirgt sich hinter Steiners Lehren? Und werden Kinder an Waldorfschulen von kompetenten Lehrern auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet? Bettina Maria Schuler hat sich mit solchen Fragen in ihrem neuen Buch befasst. Guten Tag, Frau Schuler.
Hallo. Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Schuler, Titel Ihres Buchs, der Waldorf-Komplex, das klingt wie der Bader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust über die linksextremistischen Terroristen, die zahlreiche Attentate, Entführungen und so weiter in der alten Bundesrepublik verübt hatten. Halten Sie die Waldorfschulen für bedrohlich?
Naja, bedrohlich ist ein großes Wort, aber ich finde schon, dass sie für Kinder gefährlich werden können, weil sie sehr intransparent die Lehre von Rudolf Steiner vermitteln. Also die Waldorfschulen, das wissen ja die meisten, sind auf Rudolf Steiner begründet, dem Gründer der Anthroposophie. Und die Waldorfpädagogik ist eben auch auf der Anthroposophie begründet. Und die ist auch in jedem Unterrichtsfach spürbar. Aber das wissen die Kinder nicht. Und diese Intransparenz finde ich sehr fragwürdig.
Nicht nur die Kinder, vermutlich auch die Eltern. Ja. Und darauf kommen wir natürlich auch gleich zu sprechen. Sie haben aber selbst mal eine Waldorfschule besucht und später auch Ihre Tochter auf so eine Schule geschickt. Warum sehen Sie die Schulen erst jetzt so kritisch?
Ich glaube, genau aus dem Punkt, weil ich mir selber gar nicht bewusst darüber war, was die Anthroposophie ist. Also ich habe zwar in meinem Klassenzimmer immer ein Bild von Rudolf Steiner gesehen und wusste, ja, Rudolf Steiner ist der Begründer der Schule und der Anthroposophie, obwohl ich eigentlich über Anthroposophie gar nichts gehört habe in der Schule so großartig. Und als ich dann meine Tochter dahin geschickt habe, habe ich mich, und da muss ich mir in die eigene Nase fassen, auch nicht mehr wirklich damit beschäftigt, weil ich dachte, ja, ich war ja selber auf einer Waldorfschule, ich weiß ja, wie das funktioniert. Und interessanterweise habe ich da dann erst angefangen, so ein bisschen da Einblicke zu bekommen, aber so richtig schlussendlich war es wirklich erst in der Corona-Pandemie, wo ich mich sehr darüber erschrocken habe, dass viele in meinem Umfeld auf Demonstrationen gegangen sind, wie Menschen, die dem rechten Rand nahestehen, und dass ich auch total oft angesprochen wurde auf meine Waldorf-Vergangenheit. Und zwar immer, wenn ich habe mich sehr früh impfen lassen, meine Tochter auch. Und dann haben immer alle zu mir gesagt, ja, aber du warst doch auf einer Waldorfschule, du musst das doch verstehen, dass das nicht richtig ist. Und du musst doch verstehen, dass das Impfen gefährlich ist. Und ich fand immer wieder interessant, dass das so immer wieder darauf beharrt wurde, dass das mit Waldorf zusammen, also meiner Waldorf-Vergangenheit zusammenhängt.
Als seien sie da auf eine bestimmte Schiene gesetzt worden.
Genau. Als ob das meine Identität wäre. Das fand ich auch spannend. Und dann habe ich das einem Freund erzählt und der hat zu mir gesagt, ja, wunder dich doch nicht, hast du mal Rudolf Steiner gelesen? Und dann musste ich die peinliche Antwort geben, nein. Und dann habe ich angefangen, Rudolf Steiner zu lesen und dann habe ich mich total erschrocken.
Über dieses Erschrecken und über Steiners Lehre selber gleich mehr. Aber was mich ja wundert, ist, dass Waldorfschulen nach wie vor diesen großen Zulauf haben, obwohl man weiß, dass ja viele Impfgegner während der Corona-Krise eben auch aus diesem Umfeld stammten. Was erhoffen sich denn eigentlich die Eltern von diesen Schulen?
Naja, ich glaube, viele Eltern schicken ihr Kind nicht wegen, sondern trotz der Anthroposophie auf die Waldorfschule. Es ist als das kleinere Übel. Das ist ein bisschen wirklich dieses, ein bisschen Esoterik wird nicht schaden, weil die Schulgebäude sind größer. Die haben Musiksäle, sie haben Instrumente, sie haben Handwerk, Werkräume. Also die Ausstattung ist ja wirklich grandios. Das findet man an anderen Schulen nicht. Und ich glaube, dass man sich vom ersten Moment an davon auch blenden lässt. Hinzu kommt dann noch, es gibt keine Noten bis zur 8. Klasse. Es gibt ein enges Verhältnis zum Klassenlehrer, es ist so eine kuschelige Gemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen. Und wenn dann noch Tiere auf dem Schulhof über den Schulhof rennen, dann denkt man, das ist ja wie Bullabü.
Ist das Versprechen dieser Schulen? Was genau ist es, das die Eltern so anzieht?
Nee, das Versprechen der Schulen ist ja, hier wird das Kind gesehen. Und das ist, glaube ich, das, und das wünscht sich ja jeder Elternteil. Jeder Elternteil wünscht sich, dass das Kind gesehen wird. Und darum geht es ja in meinem Buch, dass dieses Versprechen nicht unbedingt eingelöst wird. Wobei mir immer wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass jede Waldorfschule anders ist. Also man kann nicht von einer Waldorfschule auf alle Waldorfschulen gehen, weil jede Waldorfschule ist wieder eine eigene Privatschule und die eine ist mehr, die andere weniger von der Anthroposophie geprägt. Aber prinzipiell ist die Anthroposophie von allen Waldorfschulen die Grundlage.
Wie drückt sich das dann aus?
Konkret? Nee, das drückt sich schon zum Beispiel schon allein bei der Einschulung ein. Also ganz klassischerweise nach Rudolf Steiner ist es so, dass der Mensch, die Kinder sich in den sogenannten Jahr-Siebten entwickeln, also in einen 7-Jahre-Zyklus. Und innerhalb dieses Jahreszyklus entwickeln sich auch die sogenannten Wesensglieder. Da muss man jetzt ganz tief einsteigen. Rudolf Steiner, der davon ausgeht, dass wir einen physischen Leib, einen Ätherleib, Astralleib und ein Ich haben. Aber um das mal konkreter zu machen, bis zum 7. Lebensjahr ist der physische Leib ausgebildet und mit dem Zahnwechsel zeigt sich, dass dieser physische Leib ausgebildet ist. Und rein theoretisch, wenn es nach der Anthroposophie geht, dürfen die Kinder dann auch erst eingeschult werden. Das ist ein Beispiel, wie sich das dann zeigt. Also wird anhand, weil sich dann erst der nächste Leib entwickelt und das Kind schulreif ist. Und diese ganze Wesensgliederlehre und diese Jahr-Siebte-Lehre, die spielt sich auch in der ganzen Waldorfpädagogik wieder. Und danach richtet sich der Unterricht und danach richtet sich die Pädagogik. Es gibt sowas wie den sogenannten Rubikon. Das ist auch so eine Entwicklungsstufe, die es bei Kindern gibt, wo die Kinder eine Schwelle wieder überschreiten. Also es gibt da ganz spezielle Dinge, die es nur in der Waldorfpädagogik gibt.
Vermitteln die Lehrer den Kindern die Anthroposophie?
Nee, die Anthroposophie ist kein Unterrichtsfach. Also die Anthroposophie ist die ganze Zeit Grundlage und das spürt man auch als Kind. Also darüber habe ich jetzt letztens auch interessanterweise, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich ganz viele Nachrichten, E-Mails von ehemaligen Klassenkameradinnen bekommen. Die haben sich bei mir bedankt, weil sie gesagt haben, sie haben jetzt endlich verstanden, warum das alles mit ihnen passiert ist. Und genauso ging es mir ja im Grunde genommen auch. Also man merkt ganz oft, dass Sachen gemacht werden, man weiß aber nicht warum, weil man eben die Anthroposophie nicht kennt. Weil es geht ja in der Anthroposophie zum Beispiel die Lehre der Temperamente. Waldorfschulen sagen, das spielt da keine Rolle mehr, das sei dahingestellt. Das Ziel des Unterrichts ist es ja auch zum Beispiel, damit die Wesensglieder sich gut entwickeln, die Temperamente miteinander in Einklang zu bringen. Und je nachdem, welches Temperament man hat, werden halt bestimmte Dinge gefördert oder nicht. Oder man sagt auch, es gibt Sitzordnung. Man soll neben dem gleichen Temperament sitzen, damit man sich aneinander abreibt. Was ich, wenn ich überlege, wie viel ich im Unterricht geredet habe, als sehr fragwürdig halte, weil wenn dann neben mir jemand sitzt, der genauso viel redet, führte das eigentlich eher nur dazu, dass wir noch weniger von dem Unterricht mitbekommen haben. Ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann alleine saß. Die Frage ist, welches Temperament ich dann hatte. Das kann ich leider nicht mehr eruieren.
Und die Frage haben Sie vermutlich auch gar nicht der Lehrerin oder dem Lehrer
Nein,
gestellt.
Nein, aber ich glaube, es war dann doch eher Hilflosigkeit als eine Frage des Temperaments.
Seitens des Lehrers?
Ja, das glaube ich schon. Wir waren bis zu 42 Kindern in der Schule mit einem Lehrer. Ich weiß nicht. Auch da, ne? Also hier wird ihr Kind gesehen, bis zu 42 Kindern. Wow.
Jetzt stehen ja die Waldorfschulen im Ruf, dass da jedes Kind in seiner Individualität gesehen und gefördert wird und anerkannt wird. Haben Sie das denn damals so erlebt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nicht so erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass es bestimmte Vorstellungen gibt, wie jemand zu sein hat, wie ein Kind zu sein hat. Und wenn man dem nicht entsprochen hat, es hatte diesen paternalistischen Charakter, dass quasi für das Kind zum Guten es dahin erzogen wurde. Man spricht ja auch in den ersten 8 Jahren, ist die Waldorflehrerin ja auch die geliebte Autorität. Auch da sind wir wieder bei den Wesensgliedern. Im zweiten Jahr siebt ist quasi laut Steiner das Erziehungsprinzip Nachfolge und Autorität. Da passt die Klassenlehrerin als geliebte Autorität sehr gut rein. Und quasi als geliebte Autorität entscheidet die für einen quasi, was gut und was, also sie will einen zum Guten lenken, wenn man
das
so will.
Das klingt eher autoritär.
Ja, genau. Und meine Klassenlehrerin fand, dass ich zu laut, zu wild und überhaupt alles bin. Und dementsprechend hat sie eigentlich versucht, auch mich zu maßregeln. Und das hat sie vor allen Dingen durch Zeugnissprüche gemacht. Das sind diese Sprüche. Also jedes Kind kriegt am Ende des Jahres von der Klassenlehrerin einen Zeugnisspruch. Den sucht sie sich aus und der funktioniert wie so eine Art Mantra, das einem ein Jahr über begleitet und das einem bei der Entwicklung helfen soll. Und man muss den immer vor der ganzen Klasse an dem Tag aufsagen, an dem man geboren ist. Bei mir war das Montag, Montagmorgen, immer direkt als erstes in der Woche.
Und können Sie noch auswendig?
Ich kann noch einige auswendig. Und einer war, den ich immer gerne zitiere, war: Erst das Horchen, dann das Sprechen, wirst dir nicht die Zunge brechen. Erst das Hören, dann das Lachen, wirst es gut und richtig machen. Und das muss man auch noch für 41 anderen Kindern sagen. Und wie man an dem Spruch hört, gibt es quasi die guten Sprüche, die bösen Sprüche und die, ne? Also auch da wird ja dann schon so eine Klassifizierung gemacht. Und wenn man das sich wirklich immer wieder selber sagt, dann glaubt man ja selber daran.
Ja, es also formt das Selbstbild.
Genau, das formt das Selbstbild. Und dieses Selbstbild wirklich war bei mir ganz stark. Das ist wirklich gefährlich und ich finde das eigentlich auch vollkommen übergriffig, dass eine Lehrerin solche Sprüche aussucht und auch Kinder von 7 Jahren sich da nach vorne stellen und sowas aufsagen müssen.
Welche Rolle spielen denn Lehrerinnen und Lehrer überhaupt an den Waldorfschulen bzw. in der Waldorfpädagogik?
Ja, eine sehr zentrale. Wie gesagt, dieser Klassenlehrer hat ja eine sehr zentrale Rolle. 8 Jahre lang hat man den gleichen Lehrer. Auch das kann Segen und Fluch sein. Also wenn man einen guten Klassenlehrer hat, ist es natürlich toll. Und wenn man einen schlechten Klassen- oder beziehungsweise einen Lehrer hat, mit dem man nicht klarkommt, ist es ein Fluch, weil man hat den mindestens 2 Stunden in dem sogenannten Hauptunterricht, in den ersten 2 Stunden am Anfang. Das heißt, man kann dem nicht entkommen. Es sagen immer ganz viele zu mir, auch in Interviews haben jetzt Leute gesagt, ja, ich hatte auch eine schlimme Erdkundelehrerin. Ja, die hattest du 2 Stunden in der Woche. Die hattest du aber nicht mindestens 2 Stunden, meistens 3 bis 4 Stunden am Tag. Und die galt auch nicht als die Expertin des Kindes. Ja? Also die Klassenlehrerinnen sind wirklich die Experten dieser Kinder und man hängt von einer Meinung ab und was ich auch noch schwierig finde, ist die Vermischung von Privatleben und Schulleben, die ja an der Waldorfschule viel extremer ist.
Wie läuft das?
Naja, die sehen sich ja als Gemeinschaft, was ja eigentlich voll schön ist. Also ich glaube, das hat mich auch wirklich angesprochen, dieses Gemeinschafts, gerade in Zeiten, wo man immer mehr weniger Gemeinschaft hat, aber gleichzeitig kann natürlich diese Gemeinschaft auch eine gewisse Enge haben. Ja? Und wenn Klassenlehrerin wie ein dritter Erziehungsteil die Klassenlehrerin ist, dann wird die Meinung der Klassenlehrerin geht dann auch zu den Eltern rüber. Das heißt, meine Klassenlehrerin zum Beispiel hat ganz oft bei mir angerufen zu Hause. Ich glaube teilweise jeden Tag. Und dieses Bild, das die Klassenlehrerin dann von mir hatte, hat sich ja dann irgendwann wirklich auch bei meinen Eltern manifestiert. Und das finde ich gefährlich, dass man nicht mehr aus der Schule geht und sagt, boah, jetzt bin ich die los. Sondern man nimmt das noch weiter mit. Und es gibt auch ganz viele Feste, wo man hingeht. Es gibt die sogenannten Monatsfeiern. Die sind klassischerweise einmal im Monat. Ist aber an vielen Schulen nicht mehr so. Und da stellen die Klassen immer vor, was sie gerade gelernt haben im Unterricht. Eurythmie gibt es gerne oder irgendwelche Musikstücke. Und da kommen dann auch alle Eltern und das ist meistens samstags. Und dann gibt es noch Kuchen und also es gibt viele so Feste und Feierlichkeiten. Elternarbeit wird groß geschrieben.
Was heißt das, Elternarbeit? Also sind die aktiv involviert im Schulleben?
Ja, also man kann sich aktiv, so viel man will, kann man sich, aber es ist sehr gewünscht. Ne? Also man kann sich viel, es gibt Handarbeitskreise, es gibt Festkreise, es sind die sogenannten Kreise, Baukreis, was auch ganz interessant ist, nach meiner Erfahrung nach, dass doch immer sehr separiert ist, Baukreis Männer, Frauen Festkreis. Der Kreis, in dem ich war, bei meiner Tochter, hat sich immer um 10 Uhr morgens getroffen. Und ich bin ja selbstständig, aber irgendwann dachte ich so, interessant, wer kann sich eigentlich um 10 Uhr morgens treffen an einem Dienstag?
Ja, wie ist es denn um das Frauenbild eigentlich bestellt an den Waldorfschulen, beziehungsweise Geschlechterbild?
Also ich finde, es ist sehr schwierig, um das Frauenbild an den Waldorfschulen bestellt. Es gibt so eine Überhöhung der Frau in dieses Ätherische, aber diese Überhöhung nimmt ihr natürlich gleichzeitig auch wieder die Kraft. Ja? Also das heißt natürlich, dass im Alltag der Mann quasi, wenn man so will, dann der Checker ist und die Frau wie so eine heilig, also nicht, aber wie so das spirituelle Wesen. Und es kommt auch so eine Überhöhung der Mutterrolle, finde ich, ist ganz stark da. Ja, also das fängt damit an, dass ich zum Beispiel, was wirklich völlig absurd war, gefragt wurde, als ich meine Tochter eingeschult wurde bei diesem Bewerbungsgespräch, wie lange ich gestillt habe, wie die Geburt war. Ich meine, das geht ja
sehr übergriffig.
Aber es ist ja noch viel wahnsinnig ist auch, dass ich das einfach so erzählt habe. Also darüber muss ich mich ja auch erstmal.
Ja, warum haben Sie denn? Haben Sie das damals noch gar nicht so als übergriffig empfunden? Oder waren Sie noch so auf Waldorf gepoolt?
Ich bin da ja eingeschult worden und groß geworden. Das war ja das, was ich kannte. Und ich war zwar später auf dem Gymnasium, aber dadurch, dass ich auf dem Gymnasium immer noch die Waldorfschülerin war, bis zum Ende, und so viel Probleme hatte, aufgrund der Defizite, die ich an der Waldorfschule hatte, und dem Wechsel, dass ich das auch glorifiziert habe. Und diese Identität mit der Waldorfschule und dieses Kuschelige und so, ich habe mich da dann wirklich auch wieder so reingefühlt. Und für mich war das so, als meine Tochter dann wieder in der Waldorfschule war, war das ja, ich kannte alle Codes, kannte den Spruch. Es hat sich ja nichts geändert. Den gleichen Spruch hat sie gesagt, sie hat die gleichen Zeugnissprüche gesagt, sie hat die gleichen Epochen gemacht. Ihre Hefte sahen teilweise aus wie meine Hefte. Sie hat auch ein Ballnetz gehäkelt. Also es war
ein bisschen wie nach Hause kommen, oder?
Genau.
Sie sind aber trotzdem mit 13 auf eine öffentliche Schule gewechselt. Wie sind Sie denn da zurechtgekommen?
Gar nicht. Also es war auch ein unfreiwilliger Wechsel. Wir sind umgezogen. Ich hatte Russisch an der Waldorfschule und bin Ende der 7. Klasse aufs Gymnasium gegangen. Da war ich erstmal aufgeschmissen, musste in 6 Wochen Sommerferien ein Jahr Französisch nachlernen. Das war aber noch, ehrlich gesagt, das Leichteste von allem. Aber in den Naturwissenschaften war es schwierig. Es war in allen Fächern schwierig. Das liegt auch daran, dass der Waldorf-Lehrplan nicht mit dem Lehrplan korrespondiert, mit dem Curriculum vom Gymnasium. Also einfach da so zu wechseln, das ist ganz schön schwierig, weil klar, am Ende müssen alle das Gleiche abliefern, aber wann was gelernt wird, das ist eben sehr unterschiedlich. Plus, ich war ja gar nicht gewohnt, so viele Lehrer zu haben. Ich war dieses Hauptunterricht, ne, wo man diesen Epochenunterricht hat, immer 4 Wochen lang Mathe, 4 Wochen lang Deutsch, 4 Wochen lang Geschichte. So ist das in der Waldorfschule, war ich gewohnt. Ich war keine Bücher gewohnt. Also ich weiß, als die dann zu mir meinten, ja, wir müssen noch deine Bücher abholen. Ich so, hä? Bücher? Wofür? Schulbücher.
Wonach haben Sie denn dann gelernt auf der Waldorfschule?
Naja, auf der Waldorfschule hat man ja seine Hefte, das sind so Blankohefte, und dann schreibt man quasi meistens von der Tafel ab, was die Lehrerin aufschreibt. Und hat dann am Ende quasi, die Idee ist, dass man sein eigenes Buch hat, wenn man so will. Das Problem ist, wenn man mal krank ist, schreibt man meistens, leiht man, also bei uns war es so, leiht man sich das von einer Schülerin, Freundin aus und schreibt das ab. Und Sie können sich ja vorstellen, erst wird es von der Tafel abgeschrieben, dann wird es nochmal von der Freundin abgeschrieben. Wenn man dann da reinguckt, wie viele Fehler da drin sind. Und man kann auch nicht nachlernen. Ne? Also es ist ja nicht so wie im Gymnasium, da hat mir dann mein Geschichtslehrer gesagt, ja, Seite 110 bis 115 bis morgen nachlernen. Ging ja nicht. Ich weiß auch, dass bei mir in einem Buch stand, einem Epochenheft, was ich sehr lustig fand, das war eine Tierkunde. Es stand unter dem Epochenheft stand dann, beim Reh habe ich leider gefehlt. Gott sei Dank war es nicht der Dreisatz.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind dann ja wirklich so ein ganz starker Fokalpunkt von persönlicher Seite her, aber eben auch als Lehrstoffvermittelnde. Was für eine Ausbildung haben Waldorf-Lehrer?
Also Waldorf-Lehrer-Ausbildung, das ist jetzt, ich habe mich in meinem Buch auf Berlin fokussiert, weil das ist ja Bundessache, deswegen ist es das wirklich... sehr unterschiedlich. Prinzipiell müssen alle Waldorf-Lehrer aber eine zusätzliche Waldorf-Lehrer-Ausbildung machen, also an einem Waldorf-Lehrer-Seminar. Ich habe mich ja im Zuge meines Buches da auch reingesneakt und hatte mich da angemeldet und hätte eigentlich auch gedacht, dass ich habe Deutsch und Geschichte im Nebenfach studiert, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich in Zeiten des Lehrermangels ein sehr beliebter Kandidat bin, aber mir wurde dann gesagt, dass ich als Klassenlehrerin es wurde genauso formuliert, das Kollegium sieht mich oder Gremium sieht mich nicht als Klassenlehrerin.
Warum nicht?
Das fragte ich dann auch und darüber wurde mir keine Auskunft gegeben. Und das fand ich aber sehr interessant, weil ich von meinen Qualifikationen her eindeutig überall jetzt jederzeit Quereinsteiger werden könnte. Ich wurde da aber nicht gesehen und das fand ich sehr interessant. Und das hat für mich persönlich so den Eindruck bestätigt, dass halt schon so eine gewisse persönliche Eignung oder Kompatibilität, würde ich jetzt fast schon eher sagen, vorgesehen wird.
Also nicht Diversität wird als Pluspunkt betrieben, sondern es gibt schon konforme Vorstellungen.
Also ich weiß, dass ich während dieser, wir hatten da einen Infotag, das war eigentlich auch völlig absurd. Es gab einen Infotag, jeder, der Waldorf-Lehrer werden wollte, musste einen Vortrag vorbereiten und den dort vor den anderen halten. Und dann waren auch andere Kollegen dabei, die geschaut haben, wie man das macht. Und ich habe bei diesem Info, während dieser Veranstaltung, wo man auch ein paar andere Übungen gemacht hat, ab und zu ein paar kritische Fragen gestellt. Und ich bin ziemlich sicher, ich habe nach den Temperamenten gefragt und so, dass das nicht so gut angekommen ist. Und ich habe aber auch gemerkt, dass sehr viele, die da Waldorf-Lehrer werden wollten, nichts von der Anthroposophie wussten und auch da nicht wegen der Anthroposophie Waldorf-Lehrer werden wollten, sondern weil sie sich interessanterweise eine Gemeinschaft gewünscht haben, weil sie sich gewünscht haben, gesehen zu werden, weil sie sich gewünscht haben, gehört zu werden. Und dieser, weiß nicht, Anonymität zu entfliehen. Also das fand ich, ich glaube, es ist wirklich ein Key-Punkt, warum Leute da hingehen wollen.
Sind das denn die Punkte, die man auch angesichts der Misere der öffentlichen Schulen vielleicht übertragen kann auf private Schulen? Also kann man das Positive, dieses Gemeinschaftsgefühl und so, trennen von der Anthroposophie und daraus einen neuen Schultyp entwickeln?
Ich weiß immer gar nicht, ist das so gut, wenn eine Schule so eine enge Gemeinschaft ist? Oder ist es nicht vielleicht besser, wenn sie nicht so eng ist? Weil dann geht man, je nachdem, geht man nach Hause und ich kann da wieder seine eigene Identität finden. Ich halte eigentlich gar nicht so viel davon, dass das so eng ist. Ja, klar sollen Lehrer eine Beziehung zu ihren Schülern entwickeln, aber ich glaube, eine gewisse Neutralität ist eigentlich viel gesünder.
Frau Schuler, unsere Hörerinnen und Hörer sollten noch wissen, dass dies bereits unser zweites Gespräch ist über den Waldorfkomplex. Beim ersten Anlauf waren Sie mit rechtlichen Problemen wegen Ihres Buchs konfrontiert. Was war da geschehen?
Ja, es gab mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge meines Buches, aber das Buch ist genau so, wie ich es geschrieben habe, ohne jegliche Änderungen erschienen.
Können sich die heftige juristische Gegenwehr denn erklären?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, dass die Waldorfschule für viele eine Identität ist. Die wird halt eben nicht unbedingt nur als eine. Also wenn ich ein Buch über mein Gymnasium geschrieben hätte, hätte das wirklich niemanden interessiert. Und ich wette, mein ehemaliger Direktor hätte gesagt, yo. Aber jetzt habe ich ein Buch über die Waldorfschulen geschrieben. Und die Menschen fühlen sich in ihrer Identität angegriffen. Und deswegen, glaube ich, ist der Widerstand so groß, weil man das Gefühl hat, ich nehme ihnen ihre Identität weg. Und ich glaube, sie nehmen das persönlich, diese Kritik, obwohl sie überhaupt nicht persönlich gemeint ist.
Frau Schuler, dann zum Schluss. Die Waldorfschulen erfreuen sich, wie gesagt, großer Beliebtheit, nach wie vor größerer, wachsender Beliebtheit sogar. Was würden Sie denn Eltern raten, die ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken möchten, die das zumindest in Erwägung ziehen? Worauf sollen die achten?
Also ich finde, man muss sich die Waldorfschule, klar, wie jede Schule, erstmal angucken. Ich würde auch immer mit Leuten sprechen, die ihre Kinder auf der Waldorfschule haben. Es steht und fällt, wie gesagt, alles mit der Klassenlehrerin. Zu mir hat mal eine ehemalige Klassenlehrerin gesagt, die Klassenlehrerin ist kriegsentscheidend. Das fand ich ein ziemlich heftiges, aber eigentlich sehr passendes Zitat. Und man muss halt abwägen. Also man muss halt abwägen, ob das gut ist. Und man sollte sich wirklich mit dem Welt- und Menschenbild von Rudolf Steiner auseinandersetzen und sich darüber bewusst sein, dass dieses Welt- und Menschenbild die Grundlage der Waldorfpädagogik ist. Und dass Rudolf Steiner davon ausgeht, dass es eine geistige Welt gibt, in der man Erkenntnisse sammeln kann, die über die normalen Erkenntnisse hinausgehen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und dann sich überlegen, ob man sein Kind wirklich dahin schicken will.
Heißt das denn, dass an den Waldorfschulen wissenschaftsfeindliche Antidemokraten erzogen werden?
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der das wirklich richtig ernst nimmt mit der Anthroposophie, kann das, glaube ich, schon sehr fragwürdig werden. Und es gibt schon Tendenzen mit der Anti-Wissenschaftlichkeit, die ich schon schwierig finde. Ne? Also wo fängt es dann an und wo hört es auf? Also wenn die eigene Erkenntnisweg als wissenschaftliche Erkenntnis dargestellt wird, die niemand nachprüfen kann, also dann wird es halt irgendwann gefährlich. Und dann bewegen wir uns gerade heutzutage in Zeiten von Fake News und KI und Fehlinformationen in einem Feld, was sehr schwierig ist. Und ich glaube, eigentlich ist es im Augenblick gerade Aufgabe der Schule, den Kindern beizubringen, dass man da ganz klar unterscheidet, was ist Realität, was ist wahr und was ist nicht wahr. Wie prüfe ich Sachen nach? Darum sollte es gehen. Und deswegen, ich persönlich finde das sehr schwierig.
Vielen Dank, Frau Schuler. Was leisten Waldorfschulen? Darum ging es im Gespräch mit Bettina Maria Schuler. Sie hat sich gerade in einem Buch mit den Privatschulen auseinandergesetzt. Titel: Der Waldorfkomplex. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.